Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um ein sehr spirituelles Thema. Ich habe Pater Johannes Schmuck zu Gast. Einige werden ihn kennen. Er war ja schon einige Male hier zu Gast auf meinem YouTube-Kanal. Und wir werden dem Anlass entsprechend heute über Gründonnerstag sprechen, über das Abendmahl. Lieber Johannes, schön, dass du da bist. Die Bühne gehört dir.
Freue mich, lieber Markus. Schön, dass wir uns mal wieder hier online treffen. Ja, Gründonnerstagabendmahl, das ist natürlich ein Thema, das man erschöpfend niemals besprechen kann, nur schwerpunktartig, weil es ist ein Mysterium, das niemals in der ganzen Tiefe erfahren werden kann. Jesus hat das Wort Mysterium mit einem Quell verglichen, eine Quelle, die niemals ausgetrunken, niemals ausgeschöpft werden kann. Und selbst wenn es gelänge, dass wir heute diesen Quell austrinken, so können wir doch heute nicht trinken, was erst morgen aus diesem Quell fließt. Und so feiern wir jedes Jahr aufs Neue dasselbe Fest und trotzdem feiern wir nie dasselbe. Wir feiern das immer neu. Jesus hat einmal zu mir gesagt: Mein Johannes, es ist nicht möglich, dass du zweimal dasselbe Osterfest feierst. Es ist jedes Jahr dasselbe Fest und doch ist es jedes Jahr neu. Es sind neue Gnaden. Oder um es mit dem Bild der Quelle zu sagen, jedes Jahr trinken wir neue Wasser aus diesem nie versiegenden Quell, der uns dazu kommt. Ich habe mir heute Abend zwei Stichpunkte überlegt in der Vorbereitung dieses Podcasts, in der Zelebration, in der Kapelle. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, mit welcher Sorgfalt Jesus jahrelang diese Ereignisse am Ende seines Lebens in Jerusalem vorbereitet hat. Er hat sie vorhergesagt, weil sie so unerlässlich wichtig sind. Warum sind diese Ereignisse am Ende des Lebens Jesu so wichtig? Er selber spricht in der Offenbarung des Johannes ein Wort, das einem Schlüssel gleichkommt, das dieses Ereignis am Ende des Lebens erschließt. Und zwar sagt Jesus: Ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Und darin spricht er ein ganz tiefes Geheimnis unseres Glaubens an, dass das Allerletzte, das Omega, also das Ende, alles von Anfang an neu erschließt. Soll heißen, in den Ereignissen am Ende des Lebens Jesu wird das ganze Leben Jesu noch einmal neu und tiefer als je zuvor von Anfang an erschlossen. Und etwas ganz Wichtiges, was Jesus mich mit großer Zärtlichkeit und Liebe gelehrt hat, wenn es um das Ende seines Lebens in Jerusalem geht, ist der Hinweis in Johannes 12, dass er sich jetzt zeigen will, wie er von den Menschen gesehen werden will. Nicht wie die Menschen ihn sehen wollen, sondern er, Christus, hat auch das Recht dazu, sich zu zeigen, wie er ist und wie er von den Menschen gesehen werden will. Und deshalb ist dieses Omega ein Omega, also dieser Schluss in Jerusalem ist ein Omega, das ist das Alpha, also die Geburt Jesu Weihnachten in Bethlehem verbindet und neu erschließt. Denn Jesus hat von Anfang an sich gezeigt, wie er sein will und nicht wie die Menschen ihn erwarten. Er hätte ja auch in Bethlehem geboren werden können als Cäsarensohn, als großer, mächtiger Held. Aber er möchte gesehen werden von den Menschen als kleines, hilfloses Kind, arm, in der Höhle von Bethlehem. Das ist das Alpha und das wird nun von dem Omega am Ende des Lebens Jesu neu erschlossen, indem Jesus sich wieder zeigt, wie er von den Menschen gesehen werden will. Bei seinem letzten Auftreten im Tempel von Jerusalem, Johannes 12 beschreibt das, kommen Griechen zu Jesus und sagen, zu Philippus und sagen: Wir wollen deinen Meister sprechen. Und Jesus antwortet scheinbar ausweichend. Er geht auf diese Bitte von diesen Griechen nicht ein, die sagen, wir möchten dich gerne sprechen, wir möchten dich kennenlernen, wir wollen eine Audienz bei dir. Und Jesus antwortet scheinbar ausweichend, in Wirklichkeit aber so, wie ich es gerade gesagt habe, was er selber mich gelehrt hat. Denn er hat mich gelehrt und hat gesagt, mein Johannes, in der Liebe ist es ganz wichtig, erkannt zu werden. Und zwar als der, der man ist. Weil man möchte ja auch geliebt werden als der, der man ist. Ja, dieses Wort des Erkennens in der Liebe, das spricht Maria, als sie vom Erzengel Gabriel die Botschaft erhält, sie wird ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Da spricht sie dieses vielsagende Wort. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und von diesem ganz, ganz wichtigen Wort in der Liebe ausgehend hat Jesus zu mir gesagt, Gott hat ein Recht, erkannt zu werden als der, der er ist. Er hat ein Recht, geliebt zu werden als der, der er ist. Das ist vergleichbar mit, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich und dich immer mit falschem Namen anspricht. Na? Das ist unzumutbar. Da sagst du irgendwann, du meinst jemand anderen, du meinst doch nicht mich. Und so setzt Jesus an das Ende seines Lebens jenes Omega, das alles von Anfang an vom Stall von Bethlehem angefangen neu erschließt. Ich zeige mich jetzt, wie ich wirklich bin. Und ich zeige mich, wie ich von euch erkannt und geliebt werden will. Also fort mit all euren Trugbildern, fort mit all euren falschen Hoffnungen, mit euren falschen Messias-Hoffnungen. Ich zeige mich jetzt, wie ich von euch erkannt und geliebt werden will. Und in dieses Erkanntwerden, was ja auch das Recht Gottes, das Recht des Geliebten ist, spricht Jesus auch auf ganz subtile, sublime Weise den Gottesnamen hinein und verbindet es damit mit seinem Wesen. Er will, dass er wesenhaft erkannt wird. Wir haben ja an anderer Stelle schon über den Gottesnamen, über das Wesen Gottes gesprochen, Yahweh, was übersetzt werden kann mit Ich bin. Also ich bin der Seiende und ich bin da. Soll heißen, meine Gegenwart kann nicht ohne Wirkung bleiben. Und nun spricht Jesus ausgehend von diesem Gottesnamen, ich bin es. Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Nun geht er also hin und will als Gott erkannt werden. In seinem Leiden, was Ausdruck ist seiner äußersten Hingabe der Liebe an den Vater im Himmel und auch an den Menschen. An dieser Stelle gilt es, eine ganz wichtige Zäsur zu machen. Für mich ist das absolut elementar, wenn es um die Leiden Jesu, um das Ende Jesu in Jerusalem geht. Es ist Liebe. Es sind die höchsten Mysterien der Liebe. Und inkompetente Theologie hat daraus im Laufe der Jahrhunderte einen Akt der Gerechtigkeit gemacht, einen Akt, der dem Vater im Himmel Gerechtigkeit, Genugtuung leisten muss. Und ich habe, als ich das im Religionsunterricht als Kind gehört habe, ich habe mich als Kind schon gefragt, wie kann es sein, dass ein Vater im Himmel an der Schlachtung seines Sohnes Gefallen oder gar Genugtuung hat? Ich habe das nie verstanden, bis Jesus mich davon los und frei gesprochen hat. Wenn es um die Dinge der Passionsakte Jesu geht, um die letzten Dinge Jesu im Tempel von Jerusalem, dann geht es um die höchsten Mysterien der Liebe. Und die haben nichts damit zu tun, dass ein Vater im Himmel sich an der Schlachtung seines Sohnes ergötzt. Das möchte ich hier auch ganz klar sagen, weil mir viele Jahre meiner Kindheit durch schlechte Religionsunterrichte meine Seele dahingehend verbittert und belastet wurde. Ja, das Mahl findet statt nach intensiver Vorbereitung. Es ist die Überleitung des alten Bundes, des alten Ritus, des Paschamales in den neuen Bund. Und hier hat das Volk Israel zur Zeit Jesu, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und auch das Christentum im ersten Jahrhundert schon sehr viel zu verarbeiten gehabt, weil Gott ja mit den Menschen schon Bunde geschlossen hat, mit Noah, mit Mose. Und die Menschen haben gesagt, wenn Gott einen Bund schließt, dann ist er ewig. Und ein ewiger Bund ist vollkommen und etwas Vollkommenes kann nicht erweitert und vervollkommnet werden. Und hier geht Jesus hin und sagt, das stimmt schon. Aber etwas Vollkommenes kann trotzdem weiter wachsen, tiefer in die Vollkommenheit hinein. Und so vollkommen und so gut der alte Bund war, den Gott mit Noah und mit Mose geschlossen hatte, der wird jetzt von Jesus vervollkommnet in seiner Person. Und das hat Konsequenzen. Das hat enorme Konsequenzen. Und diese Konsequenzen gilt es auch theologisch recht zu verstehen. Denn jetzt im Abendmahlsaal, bei der Einsetzung des letzten Abendmahles, kommt ein jahrhundertelanges Ereignis, ein jahrhundertelanger Weg zu seinem Ziel. Und dieses Ziel ist die Person Jesu Christi. Denn in Jesus Christus hat Gott den Dialog mit seinem Geschöpf eröffnet, in einer Art und Weise, die wirklich atemberaubend ist und sprachlos macht. Wenn Jesus einen in diese Tiefen führt des Dialoges, wie er jetzt im Abendmahlsaal eröffnet wird, dann fällt man von einem Staunen ins andere. Gott hatte ja jahrhundertelang zum Volk Israel gesprochen durch die Propheten. Und ein Prophet, der Gott hört, der spricht im Namen Gottes zum Volk Gottes. Und wer einen Propheten hört, der hört Gott im Propheten. Aber das ist letztlich kein Dialog. Das ist letztlich, dass Gott zu Menschen redet und der Mensch hat ja eigentlich gar keine andere Antwort, gar keine andere Möglichkeit zu reagieren, als zu tun, was Gott sagt.
Das ist ein Monolog.
Und das ist letztlich Monolog. Und nun hat Gott durch Jahrhunderte hindurch, durch diesen Monolog, auf dem Fundament, auf dem Fels dieses Monologes aufgebaut, den Dialog des Geschöpfes mit seinem Schöpfer in seinem Sohn Jesus Christus eröffnet. Die Frage ist, wie kann ein Mensch, wie kann ein Geschöpf mit Gott reden? Wir haben gerade gehört, wie Gott zu Menschen redet, im Monolog des Propheten. Aber Dialog wird eröffnet, indem das Wort des Propheten noch einmal überstiegen wird durch denjenigen Christus, der sich selbst als Wort gibt. Soll heißen, wer dieses Wort hört, der empfängt die Person. Ja, das ist nämlich Weihnachten. Wir feiern das an Weihnachten. Das Wort ist Fleisch geworden. Und wer dieses Wort hört, der empfängt nicht nur das Wort, sondern die Person, die dieses Wort ist, und wird in der Taufe, also in der dritten göttlichen Person, im Heiligen Geist, fähig, auf diese Empfängnis des Wortes, des göttlichen Wortes, das eine Person, der göttliche Logos ist, Christus Jesus, zu antworten. Und so ist das ein regelrechter Dialog, der jetzt im Abendmahlsaal installiert wird von Gott und Mensch. Das zu sagen, war Jesus ganz wichtig. Das ist etwas, was ihm ganz, ganz unersetzlich, unerlässlich ist, dass er im Abendmahlsaal und in diesen Ereignissen am Ende seines Lebens in Jerusalem diesen Dialog zwischen Gott und Mensch eröffnet. Leider, leider muss man sagen, viele schlechte Theologie hat diesen Dialog, den Gott in seinem Sohn Jesus Christus eröffnet und bei diesem Mahl installiert hat, im neuen Bund, haben leider viele dahingehend verkehrt und haben gesagt, in Jesus Christus ist die Fülle der Offenbarung gegeben. Es kann nichts Neues, es kann nicht mehr kommen als Jesus Christus. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber Offenbarung ist eben nicht Dialog. Die Fülle der Offenbarung ist in Christus Jesus tatsächlich gegeben. Aber der Dialog von Gott und Mensch wird im Abendmahlsaal eingesetzt und sakramental verbirgt. Ab jetzt ist es dem Geschöpf möglich, nicht mehr nur Gott zu hören im Wort der Propheten, wie es im alten Bund war. Ab jetzt kannst du, o Mensch, mit deinem Schöpfer selbst reden. Das ist ein atemberaubendes Ereignis im Abendmahlsaal, wie Jesus es mir erschlossen hat. Du kannst deinen Schöpfer hören, weil er sich dir im Evangelium, was Jesus auch das Verbalsakrament nennt, also ein Wort, das zugleich Sakrament ist. Wenn du dieses Wort hörst, dann empfängst du im Wort die Person des Christus und kannst ihm antworten in der Taufe. Das heißt, Gott kommt zu dir als zweite göttliche Person, als Christus, als göttlicher Logos. Und du antwortest ihm in der dritten göttlichen Person als Getaufter. Und das ist ein regelrechter Dialog. Im Abendmahlsaal, beim letzten Abendmahl, wird der Monolog des Alten Testamentes zum Dialog des Neuen Bundes.
Es erschließt sich mir noch nicht. Woran genau kann ich das festmachen? Punkt 1, Punkt 2. Und was würdest du sagen, wie trete ich in einen Dialog hinein? Also ich.
Indem du Jesus regelrecht zu dir kommen lässt, in dem Wort im Evangelium, das er selbst ist. Dieses Wort ist nicht in der Zeit tradiert, sondern es kommt dir von drüben aus der anderen Welt zu. Jesus sagt das selber. Er spricht selber klar und deutlich, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Na, wären die Worte Jesu in der Zeit tradiert, dann würden sie mit der Welt vergehen. Aber Jesus stellt ganz klar, unmissverständlich im Evangelium fest, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, weil sie eben nicht in der Zeit, in der Welt tradiert sind, sondern dir von drüben, von Jesus, wie er jetzt im Moment in der Ewigkeit lebt, zukommen, und zwar im Evangelium. Und dann empfängst du wirklich denjenigen, der dieses Wort in Person ist. Das Wort ist Fleisch geworden. Und wenn du dieses Wort hörst, dann empfängst du die Person, die dieses Wort ist, in deinem Herzen.
Okay, da komme ich noch gut mit. Das bedeutet ja sozusagen, dass das, was passiert ist zwischen Gründonnerstag und Ostern, nicht ein einmaliges Ereignis ist, das jetzt über 2000 Jahre her ist, sondern es ist ein Ereignis, das sich sozusagen permanent wiederholt.
Ja.
Oder, also, oder nenne ich wiederholt, aber sich neu schafft. Also
Ja.
neu, genau.
Das ist der Sinn der Liturgie, weshalb wir das immer wieder feiern und weshalb Jesus auch sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er selber sagt klar und deutlich, ich will, dass ihr das immer wieder wiederholt, weil es sich immer wieder ereignet von drüben her, genau wie du sagst.
Ja, genau. Was bedeutet, also ich meine, also Monolog, ich benutze jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, ja. Wenn wir Teamsitzungen haben und ich halte einen Monolog, weil irgendwas sich ändern muss, ja, dann erwarte ich darüber nicht viel Diskussionen, sondern okay, das wird ab jetzt so und so gemacht. Das wäre ja sozusagen die Zeit von ja, Altes
Altes
Testament,
Testament.
genau. Aber Dialog heißt ja, ich stelle etwas in den Raum und Stelle es zur Verfügung und wir schaffen gemeinsam daran.
Genau darum geht's.
Das verstehe ich als Dialog.
Ja.
Ja. Jetzt mal so ganz profan menschlich gesprochen.
Genau darum geht's. Und das ist vielen Menschen nicht klar, was Jesus da im Abendmahlsaal installiert. Denn wie Jesus zu mir gesagt hat, mein Johannes, mit dem Gesetz kannst du nicht diskutieren. Das Gesetz sagt dir, so und so wird's gemacht. Diskussion sinnlos, weil du das Gesetz nicht ändern kannst.
Ja,
Und
klar.
jetzt geht Jesus in diese Erweiterung des Gesetzes. Jesus hebt das Gesetz ja nicht auf, sondern er geht in einen Dialog über das Gesetz und über dich und dein Leben. Die Frage im Alten Testament ist, wie kann ein Mensch mit Gott reden? Er kann ihn hören in den Propheten, aber wenn ein Mensch zum Prophet geht, um mit ihm über das Gesetz und über das Gehörte zu reden, dann redet er mit einem Menschen, dann redet er nicht mit Gott. Und jetzt im Abendmahlsaal installiert Jesus sich als dein Dialogpartner und sagt, mit einem Propheten zu reden heißt nicht mit Gott reden, aber mit mir, Christus, zu reden, das heißt mit Gott reden. Also stellt sich die Frage, wie kann ich Christus empfangen, nämlich im Verbalsakrament, im Evangelium, und wie kann ich ihm wirklich antworten, sodass er mich auch hört, in der Taufe, im Heiligen Geist. Und so bin ich sozusagen in den Dialog von zweiter und dritter Person, göttlicher Person hineingenommen. Da redet Jesus zu mir und der Heilige Geist redet von mir zu Jesus. Das ist ein Dialog unter göttlichen Personen, in den ich hineingenommen werde. Und das ist etwas ganz anderes und das ist viel mehr als im Alten Testament mit einem großen Propheten zu reden.
Das verstehe ich. Erste Frage, die ich habe, kannst du etwas benennen, woran es deutlich wird, in dem, wie es beschrieben wird im Abendmahl, sozusagen, also was sagt er? Ja, weil das, was du jetzt sagst, das klingt für mich erstaunlich. Also jetzt auch irgendwo auch wiederum nicht, aber irgendwo auch doch. Und also woran können wir das festmachen? Punkt 1. Und Punkt 2, wie kann ich im Alltag in den Dialog mit Christus kommen?
Festmachen können wir das an dem Wort Bund. Das ist der Kelch, der neue Bund, der neue und ewige Bund. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, die Menschen haben gedacht, der alte Bund, der kann nicht irgendwie erweitert werden, denn etwas, was von Gott kommt, ist vollkommen und muss so bleiben in Ewigkeit. Und Jesus sagt, ich setze dem, was schon da ist und was gut ist und was auch vollkommen ist, noch die Unaussprechlichkeit obendrauf, dass ihr jetzt wirklich mit Gott reden könnt in diesem neuen Bund. Und im Abendmahlsaal installiert er diesen Bund. Und zwar einmal für die ganze Menschheit, aber auch persönlich für jeden Menschen, konkret auch für jeden Getauften. Das wird er dann am Ostersonntag sprechen, wenn er aus dem Grab kommt, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium und tauft die Menschen. Das heißt, es ladet alle Menschen ein zu diesem persönlichen Dialog. Lieber Markus, die Tragweite dessen, was ich hier sage, hat sich mir in der Seelsorge erschlossen. Als Menschen gekommen sind, die vom Gesetz geknotet und geknechtet waren und die da irgendwie raus wollten. Ja, die aus diesem Funktionalismus raus wollten, sie haben erzählt, im Religionsunterricht wurde gesagt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und wenn ich denen zugehört habe, dann war es reiner Funktionalismus. Es war einfach nur, dass sie das Gesetz gehört haben. Aber wenn ich dann gesagt habe, ja, gehen Sie mal in den Dialog mit Jesus, dann haben die gesagt, wie soll das gehen? Ja, und ich habe andersrum gefragt, wie wollen Sie denn wirklich Christ sein, wenn Sie nur im Funktionalismus leben? Wenn Sie nur im Monolog des Gesetzes leben und gar nicht im Dialog der Gnade?
Okay, also wie komme ich in den Dialog Also ich würde von meiner Seite aus sagen, indem ich mich in das spirituelle Herz meditativ versenke, dann bin ich genau in diesem Dialog drin. Das wäre meine Antwort auf diese Frage. Was ist deine Antwort darauf? Wie komme ich in den Dialog?
Als allererstes einmal das tun, was Jesus gesagt hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist eine ganz klare Aussage. Das ist eine ganz klare Aussage, die er im Abendmahlsaal trifft. Er setzt sich selbst als dein Dialogpartner ein. Er sagt, ich möchte ab jetzt als dein Dialogpartner mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte mit dir über alle deine Themen, über alle deine Probleme reden. Nicht vom Gesetz her deine Probleme lösen, sondern vom Dialog her. Und dann sagt er ganz klar, tut dies zu meinem Gedächtnis, denn wenn er das tut, eröffnet sich immer wieder neu dieser Dialog. Und davon kann ich als Priester am Altar, ich kann das nur absolut bezeugen. Also am Altar ist der Dialog so klar und deutlich wie nirgends sonst. Auch mein Umgang mit Jesus findet ja in diesem Sakrament statt.
Ja, verstehe ich alles. Sorry, dass ich da so nachbohre. Mir geht es darum, eine Brücke zu bauen, auch für die Menschen, die nicht katholisch sind, die vielleicht nicht mal kirchlich angebunden sind, so wie ich zum Beispiel auch. Ja, ich bin ja nicht kirchlich angebunden. Also es gruselt mich bei den Gedanken. Das verstehst du, das weißt du, das kannst du tolerieren. Und so wie ich das verstehe und so erlebe ich es ja auch, ist dieser Dialog ja trotzdem möglich und ich würde auch sagen erwünscht. So. Und was können wir den Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Beitrages mitgeben als Anregung? Wie konkret gehe ich in den Dialog hinein?
Indem man sich taufen lässt. Also das ist Grundvoraussetzung fürs Christentum. Nicht irgendeine Konfession, diese oder jene Konfession oder irgendeine Dogmatik, sondern die Taufe. Die ist da schon sehr wichtig. Die Taufe, die wird Jesus ja dann 3 Tage später am Ostersonntag installieren. Aus dem Grab herauskommend wird er sagen, geht hinaus in alle Welt, tauft alle Menschen, weil die Taufe diesen Dialog, den er im Abendmahlsaal installiert, noch einmal auf ein anderes Niveau hebt. Na, ungetauft kann man diesen Dialog eigentlich nicht führen. Da muss man allerdings sagen, im Laufe der Jahrhunderte hat die Taufe diesen Charakter des Dialoges, dieses bewussten Dialoges, leider verloren. Und zwar in den frühen ersten Jahrhunderten war die Kindersterblichkeit sehr hoch. Und so haben die Eltern damals gesagt, sie wollen nicht, dass die Kinder ungetauft sterben. Und so hat sich damals die Kindertaufe entwickelt. Das ist ja an sich nichts Schlimmes, aber dadurch, dass kleine Kinder und Säuglinge getauft werden, habe ich ja auch gerne als Priester gemacht, verliert die Taufe dieses bewusste, ja, ich will als Geschöpf in diesen Dialog eintreten. Und das ist eigentlich der Sinn der Taufe, dass ein Mensch, der erwachsen ist, der zum Dialog fähig geworden ist, der Gott auch als konkretes Du, als Gegenüber erkennt, sagt, ja, ich will in diesen Dialog eintreten. Also damit ist auch deine Frage beantwortet. Ne? Am Gründonnerstag ist dieser Dialog installiert. Am Ostersonntag sagt Jesus selber, verkündet diesen Dialog allen Menschen und sagt ihnen, ich will, dass sie mit mir, mit Gott in diesen Dialog eintreten, indem sie sich taufen lassen. Ne?
Und würdest du jetzt sagen, dass dieser Dialog Menschen, die nicht getauft sind, nicht zugänglich ist?
Ich sage nicht, also ich bin da, nein, aber prinzipiell, Jesus redet nicht gegen irgendetwas oder jemanden. Jesus sagt nie irgendwie, die sind gut und die sind schlecht, sondern er redet immer auf den Vater hin. Und ihm ist immer daran gelegen, die Gnade zu vervollkommnen, weil Gnade ist Leben. Ja? Und plausibel kann man das nicht machen, wenn ein Mensch sagt, ich möchte mit Gott reden, in der Person Jesu Christi, die sich mir als Wort schenkt im Evangelium, warum sich ein solcher Mensch nicht taufen lassen sollte oder will. Ich erinnere mich an eine Frau vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, Die kam zu mir und hat ihre 9-jährige Tochter taufen lassen. Und das kleine Mädchen, die wollte auch wirklich unbedingt getauft werden. Und die Mutter hat sich nicht mittaufen lassen. Und die konnte auch keine Erklärung dafür geben. Sie hat gesagt, ja, sie liebt Gott und alles, aber sie lässt sich nicht taufen. Das hat sich mir einfach überhaupt nicht erschlossen. Das schließt sich für mich bis heute nicht. Wenn ich wirklich sage, ich will diesen Dialog mit meinem Schöpfer führen, ich will ihn annehmen im neuen Bund, wie Jesus ihn im Abendmahlsaal installiert hat, wie er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und immer wenn ihr dieses gottesdienstliche, liturgische Gedächtnis feiert, wird dieser Dialog erneuert, wird er sich neu erschließen. Dann zu sagen, ich will diesen Dialog, aber nicht so, wie Christus ihn will, sondern so wie ich ihn, also das erschließt sich mir nicht. Wenn das Geschöpf dem Schöpfer mitteilt, wie der Dialog zu sein hat, das ist nicht plausibel
So,
für mich.
woran ich habe einfach ein Problem damit, das sage ich mal so ganz platt, weil es einfach viele Menschen ausschließt, diese Haltung, die eben nicht zu den kirchlichen Kirchen dazugehören, ja. Und wenn ich zum Beispiel, nochmal ein Beispiel, ich habe ja viele Jahre hinweg sehr engen Kontakt gehabt zu einem großen Sufi-Meister, wo ich schon den Eindruck hatte, dass der aber sowas von im Kontakt ist mit Gott, ja, aber nicht im christlich-kirchlichen Kontext, ja.
Wie kommst du dazu zu sagen, dass die ausgeschlossen sind?
Im,
Du hörst im
naja,
Umkehrschluss.
bitte.
Du hörst im Umkehrschluss. Das ist etwas, was Jesus mir prinzipiell aberzogen hat. Er hat gesagt, mein Johannes, hören heißt auf Gott hinhören und niemals im Umkehrschluss. Wahrheit kann logisch sein, muss aber nicht. Da hat er gesagt, Jungfrau und Mutter, unlogisch, aber wahr. Ne? Logik und Wahrheit sind manchmal dasselbe, aber nicht immer. Die dürfen nicht absolut synonymisiert werden. Dieses Hören im Umkehrschluss, also wenn Jesus eine dringende Einladung ausspricht zur Taufe, ich meine, das tut er nicht irgendwann, irgendwo. Das tut er aus dem Grab herauskommend am Ostersonntag. Eine dringende Einladung. Da findet ein Fest statt. Bitte schaut auch, dass ihr dabei seid. Das heißt jetzt nicht, dass jene, die nicht zum Fest erscheinen, ausgeschlossen sind. Das ist ein Umkehrschluss, den würde Jesus mir niemals erlauben. Niemals. Ja. Es geht ihm immer darum, auf den Vater hin. Und das ist ja seine Mission, auf die beruft er sich auch oft. Die Mission, wie ich sie von meinem Vater empfangen habe. Und die Mission, sagt er auch ganz klar im Abendmahlsaal, in den Abschiedsreden, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen, euch allen ewiges Leben zu geben. Das ist der Auftrag, den der Vater mir erteilt hat. Und er sagt es ganz klar auch, was das ewige Leben ist. Das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist seine Mission, den Menschen diese Erkenntnis überhaupt zu ermöglichen. Und er redet immer auf den Vater hin. Die Welt macht daraus, Jesus würde gegen etwas oder jemanden reden. Also ich habe jetzt diesen Umgang mit Jesus seit Jahrzehnten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus jemals gegen irgendetwas oder jemanden geredet hat, weil es dann, das ist nicht Jesus. Jesus redet immer auf den Vater hin. Und alle, die diese Einladung annehmen wollen, sind eingeladen. Das heißt aber nicht, dass die anderen irgendwie jetzt ausgeschlossen sind oder so. Jesus hat mich, du hast gerade das Beispiel von dem Sufi gebracht, Jesus hat mich gelehrt mit größter Sorgfalt. Er hat gesagt, immer das Heilige der anderen zu ehren und zu achten, weil das eine Form von Liebe ist. Jesus hat gesagt, umgekehrt, wenn man die anderen verhöhnt und das Heilige der anderen schändet, oder hat er gesagt, das ist nie Liebe. Und das hat er mir verboten. Und als Priester kam ich ja, als katholischer Priester, kam ich ja auch mit anderen Religionen in Kontakt, in Kalkutta, mit dem Islam, mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus. Ich habe immer diese Schule Jesu immer gewahrt, das Heilige und auch die Heiligtümer der anderen immer zu achten. Alles andere ist nicht Liebe. Und Jesus hat das im Evangelium selber gemacht. Er hat, denk an den römischen Soldaten, das war ein Heide. Ja? Mit wie viel Respekt begegnet Jesus den Heiden im Evangelium? Oder der Heidenapostel Paulus in der Schule des Herrn? Also dieser Umkehrschluss, Jesus würde gegen etwas oder jemanden sein, der ist nicht haltbar.
Nee, gut, aber ich glaube, da haben wir jetzt einen wichtigen Punkt, glaube ich, herausgearbeitet, der, vermute ich mal, für viele Menschen wichtig ist.
Also mir in der Schule Jesu ist wichtig, alle einzuladen im Namen Jesu. Das ist grundgelegt im Abendmahlsaal. Die Einladung ergeht an alle, die sie annehmen. Aber die, die sie nicht annehmen, die nehmen sie halt nicht an. Das ist letztlich deren Sache. Aber da ein Feindbild zu errichten zwischen Jesus und diesen Menschen, die die Einladung nicht annehmen, nee. Aber weißt du, Ostern ist für mich, wenn man diese ganzen menschlichen Streitereien wegschiebt und wirklich Christus hört, wie er redet und nicht so, wie die Menschen ihn dann immer gleich beanspruchen, ideologisieren. Jesus wurde ja im Laufe der Jahrhunderte für alles Mögliche in Anspruch genommen, sogar für den Kommunismus, für alles, ne? Und das ist dann nicht mehr Jesus, das ist dann die Instrumentalisierung Jesu. Und für mich war dadurch eben auch, ist auch ein ganzes Stück Niedergang des Christentums, dieses dauernde Gegeneinander. Da geht es nicht mehr um Christus, da geht es um Rechthaberei, da geht es um Machtspiele. Und wenn man mal schaut, ein Mann namens Tertullian, ein großer Kirchenhistoriker und Schriftsteller im 2. Jahrhundert nach Christus, Karthago, der hat damals in einer Zeit von Gladiatorenkämpfen und römische Militärmacht, die alles plattwalzt und so, damals hat er geschrieben, im 2. Jahrhundert nach Christus, die Christen erkennt man daran, wie sehr sie einander lieben. Und das war auch das Aushängeschild der Christen den Heiden gegenüber, den Römern gegenüber, den Griechen, auch in anderen Ländern. Und was ist aus diesem seht, wie sie einander lieben, im Lauf der vergangenen 1800 Jahre geworden? Ne? Ein seht, wie sie sich gegenseitig zerfleischen. Und das ist etwas, was ich bezeuge, der ich seit Jahren Umgang mit dem Herrn habe, das ist etwas, was nicht aus Gott ist. Das ist nicht in Christus. Das ist menschengemacht. Dieses sich gegenseitig an die Gurgel gehen, sich gegenseitig zerfleischen wie die Pitbull-Terrier, despektierlich behandeln, öffentlich verleumden. Ja, Jesus hat mich gelehrt, mein Johannes, Glaube ist nicht Aktivismus. Glaube besteht nicht darin, dass ich andere dazu bringe zu funktionieren. Glaube ist, dass ich eine Gnadenbeziehung mit meinem Gott führe und die ist in der Person Jesu Christi eröffnet in einer Art und Weise, die einfach nur sprachlos macht. Selbst die Propheten im Alten Testament haben in der absoluten Ekstase ihrer Gotteserkenntnis. Keiner wäre in die Nähe gekommen zu sagen, Gott steigt persönlich herab in die Welt, um den Dialog mit dir, o Mensch, zu eröffnen. Und über die Kraft dieses Dialoges lege ich als Priester auch in der Seelsorge Zeugnis ab. Ich habe viele Menschen begleitet in der Kraft dieses Dialoges und durfte in diesen Dialog zwischen Gott und einer bestimmten Seele hineinhören und war immer wieder begeistert, wie lebensspendend dieser Dialog ist. Und so hat Jesus mich übrigens auch als Priester ausgebildet. Er hat gesagt, mein Johannes, untersteh dich, diesen Dialog im Namen Gottes zu führen. Deine Aufgabe als Priester ist es, die Seelen zu diesem Dialog hinzuführen, aber untersteh dich, diesen Dialog an Gottes Statt führen zu wollen. Und das habe ich mir nie angemaßt. Ich habe, wenn Menschen zu mir kamen, die in diesem Dialog waren, die sich in diesem Dialog festgerannt hatten, habe ich mit meinem Hören gedient und habe weitergeholfen, den nächsten Schritt. Aber ein Priester und auch die Kirche hat nicht das Recht, diesen Dialog, den Gott mit den Menschen führen will, an Gottes Statt zu führen. Das ist ein ganz wichtiges Wort an die Kirche.
Oh ja, ein gutes Schlusswort.
Ja. Markus, ich danke
Ein
dir.
sehr ernstes Wort.
Kommt aus tiefstem Herzen.
Ja. Lieber Johannes, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, auch für die Kontroverse, die es zwischendurch gab, aber ich glaube, die ist wichtig zur Klärung. Und ja, bis zum
Jeder,
nächsten Mal.
jederzeit wieder.
Ja.
Markus, vielen Dank.